Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Entscheidung zwischen Atomenergie und Klimawandel ist so ähnlich wie die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Das sagt mein heutiger Interviewgast. Er ist Chairman des größten deutschsprachigen Zukunftsforschungsinstituts, der gefragteste Zukunftsspeaker in Europa und hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten im Bereich Leadership. Der Diplomjournalist ist unter anderem der Autor des Trendbuches 2025, So leben wir in der Zukunft, sowie gefragter Interviewexperte in Deutschlands wichtigen Wirtschaftsmedien zum Thema Innovation und Trends. Sein Fokus: Geschäftsmodelle der Zukunft. Und was die Geschäftsmodelle der Zukunft in der Energiewirtschaft sind, darüber spreche ich jetzt mit Sven Gabojanski. Sven, ich bin froh, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Du hast mal gesagt, dass die größte Verantwortung der Führungskräfte darin besteht, das Vergessen zu lernen. Und was meinst du genau mit diesem Learn to Unlearn, mein schwieriges Wort? Und wie kann uns diese Fähigkeit womöglich auch hinsichtlich der Energiewende ein Stück weit dienlich sein?
Ja, also wir müssen zunächst mal verstehen, dass die Denkmuster, sozusagen die ungeschriebenen Gesetze einer Branche, ja, wo jeder davon ausgeht, dass das so irgendwie so sein muss, weil alle sich daran halten, aber es ist kein Gesetz, es ist nirgends geschrieben, ja. Also diese ungeschriebenen Gesetze einer Branche, die haben alle Managerinnen, alle Manager irgendwie im Kopf. Das sind Glaubenssätze. Wir müssen verstehen, dass die Zukunft nicht in der Weiterschreibung dieser alten Glaubenssätze entsteht, sondern ganz oft an ganz vielen Stellen dadurch, dass diese alten Glaubenssätze ersetzt werden, dass sie wegkommen und ersetzt werden durch neue Gesetze, ungeschriebene Gesetze, die dann irgendwann wieder zu Glaubenssätzen werden. Und der Weg dahin, also den wir ja so Transformation nennen, einen Menschen oder eine Organisation oder ein ganzes Unternehmen sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen, hat am allermeisten damit zu tun, in den Köpfen der Führungskräfte diese automatisierten Denkmuster, Verhaltensmuster zu ersetzen durch neue, durch moderne, durch zukunftssichere. Und das große Problem dabei ist, dass wir Menschen uns diese automatisierten Denkmuster nicht verbieten können. Die sind nicht bewusst, die sind im Unterbewusstsein. Psychologisch, in der Psychologie wird davon ausgegangen, dass mehr als 90% unserer, also von jedem Menschen, der täglichen Entscheidungen im Unterbewusstsein durch diese Routinen passieren. Und wenn das nicht bewusst ist, kommst du nicht ran und dann brauchst du eine Mechanik, eine Methodik, ein Tool, um diese alten Glaubenssätze quasi denen nicht mehr zu folgen, also sie zu vergessen, das meinen wir, das Vergessen beibringen, und offen zu sein für Neues. Und dafür gibt es tatsächlich Tools, die wir Zukunftsforscher anwenden, eine Mechanik, eine Methodik. Im Grunde genommen heißt, also kann man es ganz einfach beschreiben, du musst dir die Möglichkeit wegnehmen, den alten Glaubenssätzen weiter zu folgen. Erst dann, wenn du es nicht mehr kannst, bist du in der Lage, neue zu entwickeln und in deinem Kopf dann irgendwie so zu automatisieren, dass du dann an das Neue glaubst sozusagen. Ja? Und genau dieser Prozess, den nennen wir Learn to Unlearn, ist der wichtigste Prozess. Wenn man das nicht schafft, findet keine Transformation statt. Das ist auch der Grund, warum die meisten Change-Projekte in den meisten Unternehmen einfach ohne Ergebnis zu Ende gehen, ja? Weil man nicht an diese automatisierten Denkmuster rangekommen ist.
Okay, total spannend. Das passt tatsächlich zu dem, was in der Energiewende ja gerade los ist, weil wir da ja auch viele Sachen tatsächlich anders denken dürfen, anders auch in der Zukunft uns vorstellen dürfen, weil nur dann, wenn wir uns das ja vorstellen können, dann können wir es ja im Prinzip auch ein Stück weit realisieren. Ansonsten, wenn wir gar keine Idee davon haben, geht es in die Richtung, dass du da ein Profi bist, hat ja eigentlich schon gezeigt, dass du ja mit deinen 23 Jahren, da warst du ja noch gedanklich ganz woanders, schon der jüngste Nachrichtenchef in der ARD warst und 5 Jahre später dann als Primetime-Moderator, Redakteur, Korrespondent, Chef vom Dienst, eigentlich alles durchlaufen hast, was es da an Positionen gibt bei der ARD. Und du dann ja für dich entschieden hast zu kündigen, was natürlich unüblich ist, weil du warst ja gefühlt im öffentlichen Dienst mit einer Rente und Pension und sonst was ausgestattet. Was treibt dich ganz persönlich an, damals schon und heute noch, dass du diesen Schritt da getan hast?
Naja, also was mich antreibt ist, was mich damals ganz konkret angetrieben hat, war, ich hatte wirklich ich hatte die Nase voll von von Langeweile und Mittelmaß.
Okay.
Leider ist das so, dass viele große Systeme, und da rede ich jetzt, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eines davon, aber da gibt es auch ganz viele große Unternehmen und so weiter, die tendieren zum Mittelmaß. Warum tun sie das? Die Minderleister, also diejenigen, die keine gute Qualität abliefern, die kommen gar nicht erst rein. Und die zu viel wollen, die zu schnell wachsen wollen, die sozusagen das System in seiner Trägheit stören, die gehen schnell wieder raus. Was übrig bleibt, ist das Mittelmaß. Und das siehst du überall in großen Systemen. Ist jetzt gar kein Vorwurf an meine alte Redaktion da. Es ist halt so in großen Systemen. Jedenfalls, ich wollte das nicht länger. Ich war noch relativ jung. Du hast es gesagt. Ja, ich war 28, als ich da gekündigt habe. Um mich herum hat es tatsächlich niemand verstanden, weil alle um mich herum, also ich hatte Journalismus und Politikwissenschaften studiert, das heißt, ich war umgeben von Menschen, die alle irgendwann im Leben mal eine Festanstellung in der ARD bekommen wollten, und ich habe sie quasi mit 28 irgendwie einfach gekündigt und weggeworfen aus deren Sicht. Aus meiner Sicht war es eine Befreiung. Das Zweite, was ich gelernt habe, das hatte ich schon in zwei anderen Situationen, die vorher in meinem Leben passiert sind, gelernt. Und dort habe ich es dann sozusagen mit 28 nochmal bestätigt bekommen. Nach jedem Neuanfang, also wenn du in deinem Leben prinzipiell mal in verschiedenen Bereichen zur gleichen Zeit irgendwie neu anfängst, ja, neuer Job, neue Familie, neu. Ich habe gelernt, dass es nach jedem Neuanfang besser wird. Und zwar merklich und also signifikant, du große Schritte sozusagen in eine, also nach oben, also in die Richtung, in die du eben gehen willst, sozusagen machst. Und warum ist das so? Naja, weil du dich von alten Fesseln sozusagen, ja, Verbindlichkeiten einfach losmachst in so einem Neuanfang, und aber nicht wieder bei Null startest, sondern eben startest auf einem höheren Niveau. Also du hast mehr Erfahrung, du hast ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, du hast mehr Kontakte, ein besseres Netzwerk und so weiter und so fort. Deshalb gehen die nächsten Schritte viel, viel schneller. Naja, und deshalb liebe ich in meinem Leben Neuanfänge, ja, weil ich genau weiß, irgendwie da geht's schneller weg und also schneller nach vorn. Und inzwischen bringe ich das mit diesen Neuanfängen sogar meinen, also ich habe so eine Mentoring-Gruppe, sogar meinen Mentees und meinen Coaches bei, und werbe dafür, tatsächlich ab und zu mal in seinem Leben neu anzufangen, als Strategie, als Methode dafür, sich möglichst schnell nach vorn zu entwickeln. Also bei mir hat es immer funktioniert, und bei all denen, die ich kenne, funktioniert es auch super, ja.
Ich bin in meinem Lebenslauf gerade unterwegs. Du hast recht. Also ich habe ja auch mehrfach gekündigt, auch in ähnlichen Situationen. Wahrscheinlich triggert mich das auch so. Ich war beim Daimler gekündigt, weil alle gesagt haben, bist du wahnsinnig. Du hast hier im Prinzip Narrenfreiheit, mehr oder weniger. Und bei der Stadtwerken Flensburg war es das Gleiche. Also ich meine, die waren sehr zufrieden mit mir. Ich mag die auch menschlich nach wie vor, aber ein Stück weit kann ich sehr gut nachvollziehen, dass natürlich in einem fast öffentlichen Betrieb die Mittelmäßigkeit sehr vorne steht. Und trotzdem ist ja so, du hast ja einerseits heute dein Leben aufgebaut. Ich habe gelesen, du wohnst mit deiner Frau und deinen drei Kindern irgendwo in einem kleinen Dorf, schön am Wald, wie man sich das vorstellen kann. Und auf der anderen Seite zieht es sich ja regelmäßig in die große Welt hinaus, wenn du bist mit den großen Köpfen, den Innovationsköpfen im Silicon Valley, in China, in Europa im Gespräch. Wie bringst du das unter einen Hut? Beziehungsweise was ist bei dir das verbindende Element an der Stelle zwischen diesen Welten?
Ja, ich finde, also wie soll ich das sagen? Das verbindende Element bin ich. Ja, okay. Da gibt's gar keine Mitte eigentlich zwischen diesen beiden Welten, sondern ich brauche beide Teile. Man könnte fast sagen so Yin Yang. Ja, klar, ich bin tatsächlich in meinem Arbeitsleben Arbeitsleben klingt so nach 8-Stunden-Tag. Das ist es bei mir natürlich nicht, sondern in dem, was ich so beruflich mit Leidenschaft tue, bin ich tatsächlich sehr, ich glaube, sehr schnell unterwegs. Ja, ich habe also seit dieser Zeit, ich meine, du hast gerade gesagt, vor 20 Jahren habe ich da die ARD verlassen. In dieser Zeit habe ich 6 Unternehmen selber gegründet, bei 13 Startups war ich als Erstinvestor sozusagen mit dabei, nicht nur in Deutschland, sondern eins ist in Silicon Valley, eins ist in England, ein paar davon, 3 im Augenblick, sind in Tel Aviv, international. Also und natürlich hätte ich mir das vor 20 Jahren nie gedacht, ja, dass ich irgendwie Unternehmen gründe und investiere und weltweit und in die tollsten Technologien von Quantencomputer und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da ist es in meinem Leben, da geht's sehr schnell voran, da geht's nach oben, da ist Wachstum überall an allen Ecken. Und auf der anderen Seite lebe ich auf dem Dorf hinterm hinterm Haus einen Garten, hinterm Haus beginnt eine quasi so eine wilde Pferdekoppel und dann sieht man den Wald, also wirklich Blick in den Wald. Wenn ich vorne vor dem Haus mein Auto abstelle, durch das Haus durchlaufe, hinten bin ich in einer völlig anderen Welt, ja. Und ich brauche diese beiden Welten, weil ich schalte ideal ab, und ich glaube, dass das, also ehrlich gesagt bin ich da jetzt, ich bin kein Experte für Abschalten und sowas, ja, da sind andere vielleicht Experten, aber für mich gehört das beides in ein Leben hinein, dass wenn man High Performer in dem einen Bereich ist, dass man sich auf der anderen Seite die Ruhe und die Kraft und die Energie so holt, dass also eben bei mir durch die Ruhe und die Natur und irgendwie lange Joggen und Laufen im Wald und so weiter, da tanke ich auf, da kriege ich Energie.
Okay, sehr schön. Ich fand die ersten Worte tatsächlich schon total stimmig natürlich. Du bist das verbindende Element und für dich ist es tatsächlich wichtig, dass du diese Bereiche hast, um tatsächlich ganz unterschiedliche Lebensqualitäten auszuleben. Sven, lass uns mal gedanklich in Richtung Energiewende schauen, um auch noch ein paar Praxisimpulse mitzugeben. Ich habe es in der Anmoderation schon angedeutet. Das Thema Klimawandel, Atomenergie ist natürlich ein heißes Eisen. Ich verbrenne mir auch regelmäßig die Finger daran, muss ich zugeben, weil es auch in Deutschland immer noch viele Menschen gibt, die treffe ich dann auch auf einmal, oder die treffen mich dann, wenn sie zuschlagen, die Atomenergie nach wie vor richtig gut finden und auch die noch ausbauen wollen. Du hast von Pest und Cholera gesprochen und du hast an anderer Stelle gesagt, man sollte sich dann immer für Cholera entscheiden, weil da die Überlebenswahrscheinlichkeit größer ist. Was ist in dem Fall für dich Cholera an der Stelle?
Ja, Cholera ist die Atomenergie. Also lass mich zwei Sätze dazu sagen. Wir sind uns, glaube ich, also sehr, sehr viele in diesem Land und in Europa sind sich einig darin, dass wir, was die Energie anbetrifft, in ein Zeitalter gehen müssen, wo wir verstärkt regenerative Energien nutzen. Wenn du das als Zukunftsforscher so auf einen Zeitstrahl setzt sozusagen, ja, und sagst, okay, wir versuchen jetzt, also unter der Annahme, wir gehen jetzt voll auf regenerative Energien, nehmen jede Technologie, die da geht und sind da ganz aktiv, dann können wir, jedenfalls nach den Prognosen, die wir in unseren Studien haben, dann können wir etwa im Jahr 2040 ungefähr den Weltenergiebedarf, Moment, den heutigen Weltenergiebedarf, da kommt noch mal eine kleine Differenzierung gleich, den heutigen Weltenergiebedarf durch regenerative Energien decken. Das wäre toll. So, jetzt hast du aber zwischen heute und 2040 offensichtlich eine Lücke, wo das noch nicht 100% geht, ja, wo du eine Übergangstechnologie brauchst. Und jetzt ist die Frage, was ist diese Übergangstechnologie? Ist diese Übergangstechnologie eine Technologie, die unser Klima weiter kaputt macht, also fossile Brennstoffe und CO2 und all diese Emissionen, oder ist sie etwas, was sauberer geht? So, und jetzt können wir uns das ja nicht wünschen, wir sind da nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind irgendwie, wir müssen das nehmen, was wir haben. Ja? Und aus der Sicht müssen wir einfach vergleichen, aus meiner Sicht, sehr nüchtern vergleichen, was ist die Auswirkung, wenn wir fossile Brennstoffe nutzen, und was ist die Auswirkung, wenn wir Atomenergie nutzen? Bei fossilen Brennstoffen haben wir das Problem Erderwärmung, haben wir das Problem Jetstream, also die Luftströme über unseren Köpfen, oder Golfstrom sozusagen im Ozean, ja, verändert seine Form, bricht möglicherweise, ganz Horrorszenario, bricht zusammen, unser Klima, unser Wetter ändert sich komplett, ja. Das ist die eine Prognose. Auf der anderen Seite, Atomenergie nutzen heißt, also heutige Atomenergie nutzen, heißt, du hast diese furchtbar radioaktiv strahlendes, diesen Abfall, der da irgendwie auf Ewigkeiten vor sich hinstrahlt und keiner weiß, also keiner will das Zeug haben, keiner will es bei sich haben und so weiter. Das heißt, du hast Pest und Cholera. Ja, du hast nicht eine gute Wahl und eine schlechte Wahl, sondern du hast zwei schlechte Wahlmöglichkeiten. Und jetzt ist die Frage, wenn du zwei schlechte Wahlmöglichkeiten hast, welche nimmst du? Pest oder Cholera? Ja, und da habe ich gesagt, ja, bitte nimm die Cholera, weil alles, was ich aus der, also von Medizinern aus der Geschichte weiß, ist, die Cholera ist weit wesentlich, also wesentlich weniger tödlich. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du an der Cholera stirbst, ist wesentlich geringer, als dass du an der Pest stirbst. Ja, ist beides nicht schön? Natürlich. Also eigentlich, wenn wir die Wahl hätten, wollte keiner irgendwie Atomkraft, aber es ist besser. Es ist wahrscheinlich besser für die Menschheit, als wenn der Jetstream und der Golfstrom zusammenbrechen und wir hier extrem Wetter haben und noch völlig andere Probleme haben, als es eh schon gibt. Ja. Und unter so einer, ja, also das ist alles, wie gesagt, nicht schön. Ist nicht wünsch dir was, aber unter so einer Wahl nimm die am Wesentlichen, also die weniger schlechte, und das ist in dem Fall aus meiner Sicht ganz klar die Atomenergie.
Du hast eben schon angedeutet, Sven, dass wahrscheinlich 2040 der Endenergiebedarf und auch der elektrische Energiebedarf womöglich noch höher sein wird als der, den wir jetzt sehen. Da denkst du dann an Elektromobilität, Heizen mit Strom und womöglich noch ganz andere Sachen, an die wir heute noch gar nicht denken, weil unser Denken wieder begrenzt ist an der Stelle und wir das noch gar nicht sehen können, oder?
Ja, vor allen Dingen müssen wir daran denken, dass wir 10 Milliarden Menschen haben werden irgendwann auf der Welt. Heute sind wir bei 7, ja, das und wachsende Mittelschichten in Asien und Afrika und so weiter. Also bei uns steigt schon der Energiebedarf, aber an anderen Orten der Welt, wenn wir die Weltenergie betrachten, steigt er noch viel, 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 viel stärker. Also wenn wir es schaffen bis 2040, und das hoffe ich sehr, und da kann man dran arbeiten, dass wir den heutigen Energiebedarf regenerativ decken, dann wird immer noch eine riesige Lücke entstanden sein durch den Energiebedarf, den die Welt dann mehr hat, ja, der sich aus heutiger Sicht erstmal nicht regenerativ decken lässt. Und dennoch sind wir als Zukunftsforscher an der Stelle sehr optimistisch, weil wir eben andere Technologien sehen, die möglicherweise bis 2040, so ganz genau weiß das natürlich keiner, bis wann das nun wirklich passt, aber die möglicherweise bis 2040 eine Alternative und eine Antwort darauf geben. Stichwort Kernfusion, ja, also nicht Kernspaltung, nicht die heutige Kernenergie, sondern die Kernfusion, idealerweise gibt's Technologien, die nicht mal radioaktive Elemente enthalten quasi, also keine Radioaktivität. Da halten wir, also obwohl da noch viel viel Zeit bis dahin vergeht und natürlich auch Unsicherheiten drin sind, ob das nun wirklich so kommt oder nicht so kommt, wir Zukunftsforscher, wir halten das für sehr, sehr interessant. Also wir glauben, dass wenn es eine finale Lösung der Energiefrage geben sollte, also finale Lösung heißt, die Welt, die Erde hat mehr Energie zur Verfügung, als sie braucht, als sie verbraucht, wenn es die geben sollte, dann kommt die nicht aus den heute schon bekannten Technologien oder heute schon im großen Maßstab eingesetzten Technologien, sondern aus neuen Technologien, und Kernfusion ist da ganz vorne dabei.
Ja. An anderer Stelle hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass du auch nicht davon ausgehst, dass Deutschland praktisch sich selber versorgen wird, sondern dass es wahrscheinlich so sein wird, dass tatsächlich in Nordafrika der Solarstrom genutzt wird, entweder in Wasserstoff oder in eine andere Form umgewandelt wird und der dann nach Deutschland kommt. Was lässt sich da so sicher sein? Dass das praktisch, weil ich führe mal aus, wir nehmen das Interview auf, wo natürlich gerade wir so politische Spannungen auch in Europa zugenommen haben und das der Grund ja auch war, warum Desertec damals nicht so richtig funktioniert hat, weil die politischen Rahmenbedingungen das nicht hergegeben haben. Aber für die Zukunft bist du da zuversichtlicher, dass praktisch die Erdgemeinschaft das hinbekommt, dass die besonders gut PV können, das dann auch den anderen abgeben, die vielleicht andere Sachen gut können.
Ja, also ein Stück weit ist da natürlich Optimismus drin, ja. Natürlich. Also wenn die Welt in eine komplett protektionistische Richtung, nationale Grenzen hoch und sowas läuft, dann haben wir ein ganz anderes, dann haben wir eine andere Welt. Aber wie soll ich das sagen? Wenn das protektionistisch läuft, dann müssen wir nochmal ganz anders drüber nachdenken, weil wir werden diese Energie, die Deutschland braucht, nicht hier, also jedenfalls auch in der Übergangsphase nicht hier produzieren können durch regenerative Energien. Das wird schlicht einfach nicht gehen. Ich bin jetzt nicht der Weltmeister im Rechnen von Energiebedarfen, da sind andere viel besser, aber jeder, mit dem ich darüber rede, der da ein bisschen Ahnung hat, der sagt, das geht einfach nicht. Ja? Wir müssen es importieren. Entweder wir importieren Atomstrom, das ist das, was wir jetzt gerade machen, ja. Und künftig importieren wir hoffentlich regenerative Energien. Ja? Deutschland ist ein Energieimportland und wird es auf absehbare Zeit oder auf sehr, sehr lange Zeit bleiben. Der einzige Stellhebel, den wir haben, den wir möglicherweise haben können und den wir bedienen können, ist, dass wir daran arbeiten können, welche Art von Energieerzeugung wir dann haben. Und dann, und an der Stelle ist sozusagen die Hoffnung tatsächlich darauf, dass wir internationale Kooperationen schaffen, die es auch für die Länder im Norden Afrikas erstens lukrativ machen, interessant machen und für uns verlässlich machen, ja, dass man sich nicht wieder in ganz andere Abhängigkeiten begibt, die man auch wieder nicht haben will. Also ich glaube, es lohnt sich sozusagen daran zu arbeiten, obwohl man natürlich keine Garantie dafür haben. Politische Politik ist das, was ein Zukunftsforscher tatsächlich nicht vorhersehen kann. Da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Mit unseren Methoden, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden, aber mit denen kann man Kausalketten ganz gut prognostizieren. Also wenn dann, wenn heute das, dann morgen das und so weiter. Und da kann man sehr, sehr gut die wirtschaftliche Entwicklung und die technologische Entwicklung und all diese Entwicklung kann man ganz gut prognostizieren. Aber alles, was mit Psychologie, mit Politik, mit Menschen, verletzten Eitelkeiten und was weiß ich, was da in der Politik eine Rolle spielt, irgendwie zu tun hat, das kannst du halt nicht prognostizieren als wissenschaftlicher Zukunftsforscher nicht. Wie gesagt, deshalb ist diese Prognose, dass wir im Norden oder dass die Welt in Afrika, hauptsächlich im Norden Afrikas für uns, aber natürlich auch in anderen Teilen, hauptsächlich durch Sonnenenergie, also Sonnenenergie gewinnen wird, sie umwandeln wird in Wasserstoff, in welche Transportmedien auch immer sozusagen und dann nach Europa bringen wird und nach Deutschland bringen wird und hier dann, also das muss man ja dazu sagen, wenn wir von einer Wasserstoffzukunft reden, dann heißt das ja nicht, also Wasserstoff ist ja keine Energiequelle, das ist ja ein Transporteur, ja, das ist ja, Wasserstoff gibt es ganz wenig auf der Welt oder in der Atmosphäre. Das heißt, man muss erst auf eine andere Art Energie gewinnen, dann muss man sie umwandeln in Wasserstoff, dann kann man sie transportieren und dann kann man sie hier an den richtigen Stellen einsetzen. Da steckt eine Hoffnung drin, ist noch keine 100% Garantie, aber ist eine Hoffnung, an der sich hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Warum hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit? Weil viele Akteure daran arbeiten, dass es so wird. Ja, und darauf kann man setzen. Wenn man da weiterarbeitet, kommt man Schritt für Schritt voran, glaube ich.
Mhm. Sehr gut. Das führt mich gedanklich zu der nächsten Frage. Du hast eben darüber gesprochen. Ein Zukunftsforscher kann immer dann Zukunft gut voraussagen, wenn der Mensch nicht dabei ist. Und bei meinen Projekten, also den innovativen Projekten, die ich bei den Stadtwerken Flensburg machen durfte in meiner Vergangenheit, entweder den ersten Elektrokessel Deutschlands bauen oder auch die erste Biogasanlage in ein öffentliches Fernwärmenetz Wärme einspeisen zu lassen, da gab es immer riesen Proteste aus dem eigenen Haus. Und ich habe für mich tatsächlich diese These aufgestellt und die steht auch hinter mir in der Wand, dass die Energiewende eine Menschenwende ist. Und ich verrate nicht zu viel, dass du im Vorrang in deiner E-Mail geschrieben hast, als ich angefragt habe, oh, da bist du kritisch bei dem Thema, ob wir die Menschen wirklich alle gewandelt bekommen und Bewusstsein dahin bringen, dass es funktioniert. Was würdest du zu der These sagen, vor allem im Zusammenhang mit dem, was du am Anfang gesagt hast, wie wir praktisch vergessen können an der Stelle?
Ja, also weißt du, die als Zukunftsforscher, der sich ja immer mit der Frage beschäftigt, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? Da lernst du irgendwann, und ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, da lernst du irgendwann, dass diese These, dass sich das Bewusstsein von Menschen wandelt, weil sie irgendwas erkannt haben, weil sie irgendeine Erkenntnis haben und jetzt sind sie dann ganz anders, dass das quasi noch nie vorgekommen ist. Ja? Okay. Also theoretisch kann es sein, dass es irgendwann zum ersten Mal vorkommt, aber es hat eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit. Die Art, wie Innovationen in diese Welt kommen, geschichtlich, aus der Geschichte her, ist immer eine andere. Ist immer die, dass eine kleine Gruppe von Menschen vorangeprescht ist, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wollten die Geld verdienen, vielleicht waren die selbst ideologisch überzeugt von irgendwas, ja, die gehen nach vorn. Und die Masse sagt immer, zu dem Zeitpunkt, wo das losgeht, sagt die Masse immer, nee, 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 wollen wir nicht, ja. Erinnert dich einfach, als das kann sich jeder noch erinnern, als das Smartphone eingeführt wurde. 2007 war das, ja. Gab's Marktforschungsumfragen, ganz viele, die fragten, wer will so ein Smartphone, also so ein iPhone irgendwie, wo eine Taste statt ganz vielen Tasten drauf sind. Und weit über 80% der Menschen sagten, nee, will ich nicht. Ich will ja telefonieren, ich brauche Tasten, ja. Weil im Kopf war telefonieren gleich Tasten. Naja, also. Und die Geschichte, jetzt haben die meisten von uns zwei von diesen Dingern in der Hosentasche oder irgendwo in der Tasche, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. An der Stelle, wo Innovation passiert, wo Innovation zum ersten Mal in die Welt kommt, ist die Masse der Menschen dagegen. Davon kannst du ausgehen, ja. Und dann erkennt aber Schritt für Schritt, deshalb gibt es in der Innovationstheorie so die Gruppen von First Mover, das sind die Menschen, die so, ja, dann gibt es die Early Adopter, dann also Schritt für Schritt erkennen andere Gruppen in der Menschheit, dass das ganz sinnvoll ist, was da neu ist, weil es irgendwie nützlich ist und weil es entweder billiger ist oder bequemer ist oder schöner oder ach was weiß ich was. Und Schritt für Schritt geht die, also ja, breitet sich das dann sozusagen aus. Heißt jetzt im Klartext, jetzt habe ich viel geredet, heißt im Klartext für jeden, der über Energiewende auch nur nachdenkt, aus meiner Sicht niemals darauf warten, dass irgendwie alle Menschen, egal ob im eigenen Unternehmen oder in der Stadt oder wo auch immer, niemals darauf warten, dass alle Menschen dahinter stehen. Hätte die Welt in den Innovationen, die sie getrieben hat, gewartet, bis alle Menschen dahinter stehen, die Welt hätte sich nie verändert. Das ist Innovation, Neues kommt in die Welt niemals durch Volksbefragung oder durch Mehrheiten oder sowas. Niemals, niemals. Ja, insofern, es gibt immer einige Interessierte, die vorangehen, und dann gibt es die hinterherkommen. Und deshalb, also klar, am Ende, wenn man dann vom Ende her drauf schaut, sagt man vielleicht, ja, es ist irgendwie eine Menschenwende, weil plötzlich am Ende dann alle irgendwie so anders ticken, ja, und klar, heute würde auch, also jetzt nochmal das Smartphone da, heute würde keiner mehr sagen, ich will hier Tasten auf meinem Handy haben, ja, oder ganz wenige sagen, weil alle verstanden haben, naja, die Tasten, die kannst du ersetzen irgendwie halt durch das Tippen auf dem Glas, auf dem Display. Auch in der Energie wird sowas passieren. Natürlich, am Ende werden die Menschen anders denken, aber wenn du, das Gefährliche an dem Wort Menschenwende, und das ist das, was ich sozusagen im Vorfeld schon mal kurz gesagt hatte, ist, Menschenwende klingt immer so, als ob wir darauf warten, bis die Menschen sich gewendet haben, ein neues Bewusstsein haben und dann ist der Zeitpunkt, wo das Neue in die Welt kommt. Nee, es ist genau andersrum. Das Neue kommt in die Welt und weil das Neue in die Welt ist, dann fangen die Menschen anders an, über die Dinge nachzudenken.
Okay, verstehe ich. Aber vielen Dank nochmal für die Erklärung. Es deckt sich tatsächlich mit meinem Gefühl an der Stelle, weil genau das habe ich ja erlebt im Kleinen und du hast es tatsächlich in der Vergangenheit, also in der Geschichte immer wieder erkannt. Wenn wir jetzt tatsächlich nochmal gedanklich in das Jahr 2040 oder 45, wann auch immer wir gedanklich sind, gehen und nochmal den Blick zurückwerfen auf die 2020er Jahre. Was sind in deinen Augen die entscheidenden Schritte, die unternommen worden sind oder andersrum, was sind die disruptiven Entwicklungen, die du als Zukunftsforscher schon siehst, außer jetzt der Kernfusion, da habe ich schon drüber gesprochen, die wahrscheinlich jetzt in dem nächsten Jahrzehnt uns tatsächlich dahin gebracht haben, wo wir hinwollen. Kannst du das schon voraussehen oder ist das als Zukunftsforscher dann doch wieder ein Stück weit schwer zu prophezeien?
Nö, das ist eigentlich ganz einfach, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da liegen ein paar Sachen auf der Hand. Also es gibt ein paar technologische Sachen, die auf der Hand liegen. Klar, Kernfusion habe ich gesagt. Das zweite ist die Entwicklung von Quantencomputern. Will ich jetzt nicht zu tief, so viel Zeit haben wir gar nicht, aber Quantencomputer führen im Wesentlichen dazu, dass die Welt wesentlich besser in Prognose wird. Also dass wir sehr viel schneller, sehr viel genauer prognostizieren können. Beispiel, Energiebedarfe in einer Stadt, hausweise, kannst du mit dem Quantencomputer super prognostizieren. Die werden billiger sein in 10 Jahren als heute die heutigen Rechenzentren. Das heißt, alles das, was wir in unseren Studien stehen haben, wir Zukunftsforscher über dezentrale Netze. Ja, also über Netze, wo sich Straßenzüge erstmal selbst versorgen und wenn sie zu viel haben, dann ein bisschen was abgeben ins Stadtnetz und das Stadtnetz ins Regional und ins Kontinentalnetz sozusagen. Also dieses Dezentrale, das geht bisher nicht, weil du keine Prognose hast, keine verlässliche Prognose hast. Mit Quantencomputern wird das gehen. Also das ist eine ganz große Technologie. Das zweite ist die andere Herstellung von Nahrungsmitteln. Das ist nur halb energierelevant, aber wahnsinnig klimarelevant. Warum? Wir werden nach unseren Prognosen in den nächsten 20, 30 Jahren werden wir 50 auf der Welt 50% mehr Nahrungsmittel benötigen als heute. Warum? Bevölkerungszuwachs und so weiter. 50% mehr, aber gleichzeitig werden wir die Klimaemissionen von Landwirtschaft und so weiter reduzieren müssen. Wie geht das? Lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich ist 60-70% der Nahrungsmittel werden künstlich hergestellt, sind nicht mehr durch die Nutzung von biologisch gewachsenen Ressourcen, sondern sind einfach künstlich hergestellt durch und wir, also 3D-Drucker, die Fleisch drucken und all dieses Zeug, will ich jetzt gar nicht so weit gehen, aber Quintessenz ist, rückblickend von 2040 auf 2020, auf die 20er Jahre, die Welt hat ihre Nahrungsmittelproduktion umgestellt von Nutzung von biologischen Ressourcen auf auf künstliche Art und Weise. Und dann gibt's, das waren jetzt die technologischen Dinge, auf die wir zurückschauen werden, und dann gibt's die regulatorischen Dinge, also die Politik, die andere Regeln setzt. Natürlich, also dieser neue Rahmen, den die Politik gesetzt hat, dass sie sagt, bis 2050 oder 45 jetzt in Deutschland muss dieses Klimaproblem gelöst sein. Ja, und zwar überall. Es ist ein Rahmen, es wird gelöst sein. Das führt zu Veränderungen, das sehe ich in meiner täglichen Arbeit mit den Unternehmen. Es sind noch nie so viele Bauunternehmen wie jetzt zu uns gekommen und haben uns Zukunftsforscher gefragt, was ist denn meine Strategie, damit dass ich das erfüllen kann. Ja? Noch nie sind so viele Fleischproduzenten zu uns gekommen und haben gesagt, Mensch, wie produziere ich denn jetzt Fleisch hier auf diese neue Art und Weise? Also das wird im Rückblick interessant sein. Und jetzt schauen wir mal, was die Entwicklung zwischen Russland und dem Rest der Welt sozusagen in den nächsten Tagen, Wochen bringt. Aber wenn das dazu führt, dass mehr und mehr die Energielieferungen aus Russland gekappt werden, also die Gas und alles, was da, ja, also hauptsächlich Gas, aber alles, was da noch dranhängt, dann wird auch das sozusagen ein Tipping Point sein. Also Tipping Point ist der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Ein Tipping Point sein dafür, dass man sich auf andere Art und Weise mit Energie versorgt. Und auch das wird im Rückblick, also wir hoffen natürlich, dass das jetzt in den nächsten Wochen nicht schlimm wird oder nicht noch schlimmer wird, als es eh schon ist. Aber wenn das so bleibt und wenn das dazu führt, dass durch die heutigen Pipelines weniger und weniger fossile Brennstoffe fließen, dann wird auch das der Punkt sein, an dem sich die Entwicklung der Welt im Energiebereich verändert hat.
Spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage, Sven. Du hast es gerade schon angedeutet. Die Art und Weise, wie wir heute Landwirtschaft denken, wird sich ändern. Und auch vor allem die Art und Weise, wie wir Energie einsetzen und überhaupt Energie, wo wir das überall denken können, wird sich ändern. Und einen Gedanken habe ich von dir gelesen, dass die Energiewende am Ende das Geld abschafft, weil tatsächlich Energie im Überfluss da ist und deswegen wir eigentlich gar kein Geld mehr brauchen. Da noch zwei, drei Aspekte dazu, weil ich die total spannend finde.
Ja, das ist auch der Gedanke, den ich am zukunftsweisendsten, am spannendsten finde. Der kommt tatsächlich aus einem Grundgedanken heraus. Der Grundgedanke ist, dass wir bisher in unserer heutigen Denkweise denken wir unsere Energieversorgung immer als Mangelversorgung. Also wir haben immer zu wenig Energie. Ja? Wir müssen sie irgendwo herholen, das kostet Geld, und wenn es da Probleme gibt mit dem, von dem wir sie kriegen, dann sind wir abhängig. Und Energiediskussion ist immer eine Mangeldiskussion. Ich habe zu wenig von diesem Zeug sozusagen. Ja? Und wir Zukunftsforscher, wenn wir Zukunftsprognosen machen, fragen uns natürlich nicht nur, wo kommt das Zeug jetzt her, sondern können wir diese grundsätzliche Betrachtung nicht ändern? Also können wir sie nicht in eine Situation bringen, in der wir zu viel Energie haben? Und was würde dann in der Welt passieren? Und tatsächlich, bisher war das nahezu undenkbar, weil wir keine Technologie hatten, die irgendwie absehbar versprochen hat, dass es mehr Energie auf der Welt gibt, als die Welt braucht. Aber jetzt muss ich nochmal auf die Kernfusion kommen, weil die Menschen und die Unternehmen, die heute an den Projekten, und jetzt nicht nur irgendwelchen spinnerten Projekten, sondern auch an den großen internationalen Projekten. Es gibt ja beispielsweise ITER, das ist dieses internationale, ich glaube, das größte internationale Forschungsprojekt, was es überhaupt auf der Welt gibt, mit 37 Staaten, die da zusammenarbeiten und so weiter und so einen Kernfusionsreaktor bauen. Und ich habe vor ein paar Wochen ein Interview mit dem Chief Scientist von ITER gehabt, und der sagte sehr, sehr, sehr klar, oder den habe ich gefragt sozusagen, 2040, ja, dann funktioniert das Ding halbwegs, mal sehen, wie schnell wir sind und so weiter. Und wo führt denn das nach 2040 hin? Und er sagte, naja, wenn diese Technologie einmal funktioniert, dann hat sie das Potenzial, so viel Energie abzuwerfen, dass es den Bedarf der Welt an Energie weit übersteigt. So. Und das war der Punkt, wo wir Zukunftsforscher zum ersten Mal drüber nachgedacht haben, ja, okay, dann lasst uns doch mal einfach drüber nachdenken, was würde passieren oder diskutieren, was würde passieren in einer Welt, die mehr Energie zur Verfügung hat, als sie braucht. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach Stellen in der Literatur, in irgendwelchen Interviews, wo das schon mal beschrieben wurde. Und die einzige Stelle, die du findest oder die wir gefunden haben, kommt aus Raumschiff Enterprise. In Raumschiff Enterprise hast du permanent genug Energie. Ja, und wohin führt das? Dass du alle Dinge, die du brauchst, irgendwie halt plötzlich drucken lässt. Also durch einen 3D-Drucker oder durch irgendeinen Replikator oder keine Ahnung. Ja? Also wenn du genug Energie hast, kannst du alles herstellen, was du brauchst. Und die Folge davon auf Raumschiff Enterprise ist, du brauchst kein Geld mehr. Weil wenn du alles herstellen kannst, was du brauchst, musst du nichts mehr tauschen, musst du nichts mehr sammeln, musst du nichts mehr horten, ja, und brauchst du keine Tauschgeschäfte. Also deshalb, das ist der Grund, warum es auf Raumschiff Enterprise kein Geld gibt. So. Das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass es auf der Welt auch dann kein Geld geben wird. Aber das ist jedenfalls ein interessantes Gedankenspiel. Was würde passieren, wenn grundsätzlich dieser Mangel an Energie überführt würde sozusagen in ein zu viel von Energie. Was würde dann passieren? Und ich halte es für durchaus denkbar, dass dann tatsächlich die Art, wie Menschen ihren Tauschhandel betreiben, und Geld ist ja ein Teil von Tauschhandel sozusagen, ja, dass es dann weniger und weniger Tauschhandel geben wird und dann die Bedeutung des Geldes eben auch schmilzt.
Ja, total faszinierend. Sven, ich sage vielen Dank für das Interview, für diese total spannende Sicht auf die Energiewende. Ich finde es total schön. Ich muss zugeben, mein Doktorvater war auch immer gedanklich eher im Jahr 2050 als im Jahr 2010 oder wann ich mit ihm zusammengearbeitet habe, unterwegs. Vielen Dank für die inspirierenden Antworten. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, okay, Mensch, die Frage, auf die habe ich gewartet, da wollte ich was zu sagen, oder sagst du, nee, passt und alles ist gut?
Nein, es ist alles gut. Wichtig ist mir einfach, die sozusagen zu vermitteln, dass Zukunft etwas nichts ist, was irgendwie zufällig oder von außen passiert oder was irgendwie, keine Ahnung, irgendwer entscheidet und ich muss mich danach richten, sondern Zukunft ist das Ergebnis dessen, was wir, nicht nur wir, sondern auch die anderen natürlich, heute entscheiden. Und deshalb ist der Optimismus eines Zukunftsforschers aus meiner Sicht wahnsinnig begründet, weil alles, was wir heute entscheiden, wenn das Zukunft wird, dann haben wir es heute in der Hand, wie die Zukunft wird. Und unsere Vorgängergenerationen, also die Generation meiner Großeltern und meiner Eltern, die haben das ziemlich gut gemacht. Warum haben die das ziemlich gut gemacht? Aus meiner Sicht jedenfalls. Die hatten vor Augen, dass es ihren Kindern besser gehen soll als ihn selbst. Ja, so die Nachkriegsgeneration, die haben dann irgendwie wieder aufgebaut, Wirtschaftswunder, sagen wir heute dazu. Und die hatten jedenfalls immer, wenn ich mit denen gesprochen habe, haben die gesagt, naja, also wir haben den Gedanken gehabt, unseren Kindern muss es besser gehen als uns selbst. Und das ist für mich der Basisgedanke, der unsere Welt in eine bessere Welt führt. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Kinder das Recht haben, dass es ihnen besser gehen kann, darf, als ihren Eltern. Und genau diesen Gedanken, den hatten unsere Vorgängergeneration, und ich glaube, der ist in der Generation meiner Eltern irgendwie verloren gegangen. Irgendwie die 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, ja, die Mauer brach runter, irgendwie ging es uns allen super. Und irgendwer hat dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, naja, wenn es uns super geht, warum soll es den Kindern jetzt besser gehen? Reicht doch, wenn es denen genauso gut geht wie uns. Ja? Und genau an diesem Punkt hat aus meiner Sicht Deutschland seine Innovationskraft verloren. Das war genau der Punkt, als uns das Silicon Valley überholt hat. Später haben uns auch noch die Chinesen, also so die chinesischen Megacities, überholt. Warum? Weil dort ganz viele Menschen sind, denen es nicht gut geht, ehrlich gesagt, denen es viel schlechter geht als uns, die Technologieentwicklung benutzen, damit es ihren Kindern besser gehen soll. Und die arbeiten 24 Stunden, 7 Tage, genau wie unsere Großeltern. Und am Ende geht es den Kindern besser. Das ist der Grund, warum Entwicklung dieser Welt, technologische Entwicklung dieser Welt, im Augenblick viel, viel stärker in China und in Silicon Valley passiert. Ja? Warum hat nicht Deutschland das Projekt, wir bauen eine zweite Sonne, also Kernfusion, nennt man ja die zweite Sonne. Nee, wird in China gebaut. Ja, warum eigentlich? Wo wir doch so viele tolle Wissenschaftler haben. Naja. Weil wir den Gedanken verloren haben, dass es den Kindern besser geht. Und das ist mein einziger Wunsch. Erzählt nie wieder euren Kindern, dass es irgendwie in der Zukunft schlechter wird. Der einzige Grund, warum es wirklich schlechter gehen könnte in der Zukunft, ist, weil ihr das schlecht quatscht.
Das ist ja aber genau der Grund, warum ich tatsächlich gekündigt habe. Also ich habe schon die ganze Zeit Gänsehaut, muss ich zugeben, Sven, das ist ja der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Weil es genau der Punkt ist, ich habe immer meine goldene Hochzeit, die im Jahr 2055 stattfindet, vor Augen. Da habe ich keine Lust, meinen Enkeln zu erzählen, dass ich nicht alles dafür getan habe, dass die Welt zu einem besseren Ort geworden ist und dass ich meine Potenzial und meine Fähigkeiten da nicht voll für reingehauen habe. Und also mich hast du damit nochmal voll erreicht. Eigentlich hatte ich schon gar keine Frage mehr oder weniger. Insofern vielen Dank, Sven. Ich hatte das ganze Interview begeistert und das, was on top noch kam, da bin ich jetzt restlos sprachlos. Danke.
Super, sehr gerne.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.